Ich war schon als froh als kleines Kind ja, ein bisschen anders als meine Geschwister. Also meine Mutter dachte irgendwann, dass ich von einem Djinn besessen bin, also einem bösen Geist. Und davor gibt es ein Lösung da, und zwar zu einem Imam gehen und sich exorzieren lassen. Und mein Vater hat mich daraufhin an dem Abend bei der Polizei angezeigt. Ich erinnere mich genau an dem Nacht, das waren 2 Wochen nach meinem 15. Geburtstag.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Ahmed, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
Ja, vielen Dank.
Sag mal, wir haben ja in der Vorbereitung zu diesem Interview haben wir ja telefoniert und ich habe dich ja irgendwann versucht anzurufen, ne? Und das hat ja nicht so geklappt. Ich habe dich 2-mal angerufen, dann haben wir irgendwann wieder Mail-Kontakt gehabt und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte zwischendurch auch mal angerufen und dann hast du gesagt, ja, das kommt vor, weil, ne, wenn irgendwie eine neue Nummer ist, dann gehe ich ungern ran, weil ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, du hast schlechte Erfahrungen gemacht oder, ne, auch so hinsichtlich der Drohungen, die dir zum Teil begegnen. Wann wurdest du denn das letzte Mal bedroht?
Ich kann nicht genau sagen, wann, aber das war bestimmt keine Woche her. Also das ist ziemlich Alltag geworden, dass ich ständig Morddrohungen, Beleidigungen und sowas kriege, weil die Leute meine Meinung nicht gefällt.
Ist das dann digital oder auch, wenn du auf der Straße
läufst? Es ist tatsächlich auch auf der Straße passiert, dass ich auch sogar von einem Typen zusammengeschlagen worden auf der Straße, dass ich später auch im Krankenhaus gelandet bin und Gehirnerschütterung hatte.
Ei.
Aber ja, im digitalen, im Internet kommt das meistens vor, weil die Leute irgendwie sich gerade auf einen Post aufregen und das ja groß verbreiten, teilen und ihre Freunde noch dazu bringen, dass man meinen Account irgendwie sperren soll.
Ja, also von Account-Sperren sind wir jetzt in der nächsten Stunde hoffentlich weit entfernt und von Zusammenschlagen sowieso. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich freue mich darauf und ich danke dir vorweg, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Auch dieses Gespräch beginne ich aber mit meinem Steckbrief. Dein Name?
Ahmed Sherwan.
Dein Alter?
22.
Deine Heimat?
Irak-Kurdistan, Erbil.
Deine Geschwister?
2 Brüder und 1 Schwester.
Dein Vorbild?
Sardasht Osman. Der hat mich sehr inspiriert. Der ist ein Journalist gewesen, der 2010 im Erbil entführt und ermordet worden, weil er eine Satire über der Präsident geschrieben hat.
Was hat dich da inspiriert genau? Was ist der Grund, dass du ihn jetzt hier nennst?
Das war der erste Mensch, den ich damals so mitbekommen habe, als ich gerade Kind war. Ich war gerade 10 oder 12 Jahre, als ich das mitbekommen habe aus meinem eigenen Stadt, dass jemand sich offen kritisch gegenüber die Regierung, eigentlich ein ganz simpler Text geschrieben, was wäre, wenn er verheiratet wäre mit der Tochter des Präsidenten. Und er hat später auch einen Brief veröffentlicht, wo er erzählt, dass er mit der Polizei Kontakt hatte und die hatten ihn versichert, dass der Staat sicher ist und dass ihnen nichts passiert und so. Aber später haben die dann ihn entführt und ermordet. Also eigentlich waren ganz, ganz simple Texten, was er geschrieben hat als Blogger.
Und also was hat das dann mit dir in dem Moment gemacht? War das dann so ein sowas will ich auch mal machen, weil ich meine, ist jetzt ja nicht so erstrebenswert, irgendwie umgebracht zu werden.
Nein,
oder?
Natürlich nicht, aber dass er vor seiner Meinung gestanden hat und sich nicht unterkriegen lässt, was bei vielen Menschen ganz anderer ist und weil sie Angst haben um ihre Leben und das einfach damit aufhören und nicht weiter über dieses Thema reden, aber das hat er weitergemacht.
Mhm. Ahmed, stellen wir uns vor, du sitzt abends, auch wenn es gerade eine sehr merkwürdige Vorstellung ist in Corona-Zeiten, und du hast eingangs erwähnt, du wohnst in Flensburg und da sind die Regeln gerade irgendwie noch härter als in anderen Teilen des Landes. Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar.
Ja.
Was würdest du trinken? Was würdest du bestellen?
Gin Tonic wahrscheinlich.
Gin Tonic. Gin Tonic ist eine gute Idee. Stellen wir uns vor, ich säße auch zufällig an dieser Bar. Und ich würde definitiv in dem Fall dann auch einen Gin Tonic trinken. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Smalltalk wahrscheinlich. So ein bisschen, was man so macht. In der Sinne beruflich und so, sondern einfach mich interessiert, was die Menschen von Erlebnisse haben und Storys zu erzählen. Ich bin jemand, der gerne Leuten zuhört.
Du hörst gerne zu, dann bist du hier falsch, weil hier bist du quasi der spricht und ich höre zu. Ganz in diesem Sinne würde ich nämlich dich irgendwann fragen. Wir würden uns dann da Smalltalk-mäßig nett über das Leben unterhalten. Ich würde dich dann mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, Ahmed, hier, Gin Tonic, du und ich, was machst du denn so beruflich?
Beruflich. Ich hab gerade bis vor der Corona-Lockdown als Tellerwascher gearbeitet. Und vorher habe ich einen Schulabschluss gemacht. Ich warte gerade, bis das wahrscheinlich jetzt nach der Corona irgendwas ausbildungsmäßig oder schulisch weitermachen. Also gerade ist nicht ganz klar, was ich mache. Hab nicht so viel Pläne.
Okay, du bist, nur um das schon mal vorwegzunehmen, seit 2014 bist du in Deutschland, richtig?
Das ist richtig, ja.
Genau, und wir unternehmen jetzt eine kleine Reise mit Höhen und doch sehr vielen Tiefen und wollen nachvollziehen, woher du kommst und wie du die Person geworden bist, die du heute bist. Und in dem Sinne würde ich nämlich ganz gerne ganz vorne anfangen. Du bist im kurdischen Teil des Iraks geboren, du hast es eben schon gesagt, deine Heimat, Erbil. Ich habe gelesen, Erbil ist circa 8000 Jahre alt. Gilt als eine der ältesten, durchgehend besiedelsten Städte der Welt. Das ist ja schon mal beeindruckend. Eine der ältesten Städte der Welt ist deine Heimat. An was, wenn du mit mir jetzt darüber sprichst und an Erbil denkst, und ich weiß, ich könnte mir vorstellen, da kommt ganz viel Erinnerungen hoch. An was erinnerst du dich denn gerne zurück aus Erbil?
Ich glaube, im Sommer kriegt man da eigentlich. Im Sommer ist gar nicht ertragbar, die Hitze. Also, es ist so krass heiß, dass es manchmal bis zu 50 Grad wert. Und ja, es gibt lecker Wassermelonen, Sonnenblumenkern und so, was man auf der Straße so kriegt. Ja, eigentlich nicht so viele schöne Erinnerungen, aber ja, das Land an sich ist schon.
Ja, ich habe mir da so ein paar Bilder angeguckt. Es gibt ja so, der Stadtkern ist ja diese Zitadelle, erhöht ist. Also das sieht ja jetzt so für mich, unabhängig jetzt von den ganzen Themen, die damit einhergehen und auch die deinen Lebensweg sehr stark beeinflusst haben, sieht ja eigentlich schön aus. Ist ja eine schöne Stadt, oder?
Ja, voll. Das ist, voll eine schöne Stadt. Und es kommen auch ganz viele Touristen, die einfach nur das Land erleben wollen.
Mhm. Ja, du hast du hast es schon gesagt, du hast jetzt gar nicht so viele schöne Erinnerungen daran, und ich wage jetzt einfach mal den Sprung ins kalte Wasser mit dir, ja. Und du bist hier der Chef, du erzählst das, was du erzählen möchtest, und wenn ich zu penetrant und zu privat und zu persönlich werde, dann darfst du mir das gerne sagen. Ich richte mich da gerne nach dir. Ich habe gelesen oder beziehungsweise gehört in einem Interview mit dir, dass du mit 11 Jahren eine Erfahrung gemacht hast, die, und da würde ich jetzt mal sagen, alle, die uns zuhören, so nicht gemacht haben und so nicht kennen, und zwar eine Exorzismus-Erfahrung. möchtest du mit uns teilen, wie das dazu gekommen ist?
Ja, klar kann. Ich war schon als kleines Kind ein bisschen anders als meine Geschwister. Ich hatte Konzentrationsschwierigkeiten. Ich war nicht so perfekt in der Schule, ein bisschen anders einfach als meine Geschwister, so nicht so besonders. Aber meine Eltern, also meine Mutter, dachte irgendwann, dass ich von einem Djinn besessen bin, also einem bösen Geist. Und davor gibt es einen Lösung da, und zwar zu einem Imam gehen und sich exorzieren lassen. Das hat meine Mutter mit mir gemacht, zusammen mit meinem großen Onkel. Die haben mir eines Tages gesagt, dass wir zum Arzt fahren. Ich habe schon als vom kleines Kind hier eine Fehlstellung der Beine, dass ich auf eine Beine nicht gerade laufen, aber gerade inzwischen als Erwachsener merkt man das nicht so richtig mehr. Aber damals hat meine Mutter erzählt, dass da ein Spezialist davor gibt und die wollen gerne, dass sie einen schnellen Termin bekommen hab. Und irgendwann später haben die mich wollten die in eine Moschee beten, kurze Pause einhalten. Ich hatte kein gutes Gefühl dabei und die wollten unbedingt, dass ich mit denen reingehe. Und ich wollte das nicht. Die haben mich dazu gezwungen. Mein Onkel hat mich einfach auf
auf die Schultern?
Auf den Schultern eingepackt und mit nachher reingenommen. Und dann, der Imam war irgendwann auf meinem Brust. Druckte ganz fest mit seinem Bein auf meinem Brust und meine Mutter und mein Onkel hatten mich dabei festgehalten, damit er seine Arbeit ungestört weiterführt. Das war quasi einfach ein einfach auf einem Prügeln den Djinn rauszuholen und irgendwann war er zufrieden, hat er gesagt, der Djinn ist raus, Alhamdulillah. Und das ist tatsächlich auch sogar ein Job. Also die Leute machen das auch gegen Geld. Meine Mutter hat mir dann auch danach was bezahlt. Diese Erfahrung hat mich auf jeden Fall sehr traumatisiert. Das hat mein ganzes Leben verändert. Ich war vorher ziemlich religiös, also der Moschee war ein Ort, wo ich mich am meisten sicher fühlte, wo die Leute mich so akzeptierten, wie ich war. Ich bin gerne damals in die Moschee gegangen. Auch nach der Erfahrung hat mich das nicht so richtig den Glauben verloren, sondern ich habe weiter einfach geglaubt, ab und zu mal weiterhin in die Moschee gegangen. Aber erste Erfahrungen kamen etwas später.
Mhm. Hast du diese Theorie, dass du da von einem bösen Geist besessen bist, hast du das denn geglaubt? Oder hast du dieses Gefühl gehabt, nee, hier stimmt was nicht, ich bin halt so, oder wie war das für dich innerlich? Ich meine, das ist natürlich klar, mit 11 denken wir anders und das sind wir andere Menschen ja quasi. Aber wie hat sich das, wie klar war dir, was da passiert?
Es war mir klar, worum es gerade da drin geht. Ich war auch nicht der Einzige, das waren mehrere Kinder, Frauen, die irgendwie in kleine Räume gesperrt waren, also einfach wirklich die Hölle erlebt habe da. Das waren so richtig laut schreiende Menschen, Wein, das war wirklich die Hölle. Und für mich, ich fand natürlich das total bekloppt, die Idee, dass man daran glaubt, von einem Geist besessen zu sein. Und ich kann auch selber Stories von Leuten, die wirklich Menschen verloren haben unter diesem Exorzismus. Aber inzwischen muss ich sagen, das hat sich ziemlich auch verändert unter den Leuten. Also auch meine eigene Familie würden heute, wenn jemand, die würden nicht auf die Idee kommen, dass jemand von einem Djinn besessen sind, sondern die wissen jetzt, dass es Spezialisten davor gibt, Psychologen, Psychiaten. Und nach dieser Erfahrung habe ich mehrere Jahre lang ein Zentrum besucht, wo ich therapeutische Helfer bekommen habe, ein Zentrum für Opfer vom Folter. Da habe ich mehrere Jahre therapeutische Sitzungen gehabt und das bearbeiten können.
Ja, und das wurde ja später, also dieser böse Geist wurde ja später als ADS diagnostiziert, ne? Dass das quasi die Ursache war. Du hast gerade davon gesprochen, dass das nicht dazu geführt hat, dass du irgendwie an der Religion begonnen hast zu zweifeln. Ne? Du hast es noch nicht in Frage gestellt. Das hat sich dann verändert. Ich habe hier als nächsten Schritt dein Alter 14 Jahre. Mit 14 Jahren hast du auf Social Media religionskritische Inhalte gefunden. Vielleicht kannst du uns einmal erzählen, was denn da die Kritik war. Also was war das genau?
Ich bin eines Tages ganz plötzlich spontan auf eine Seite gestoßen bin. Da hat mich jemand einen Link zu der Seite geschickt, mit dem Bitte, das weiter zu veröffentlichen, damit die Leute das mitkriegen, damit die diese Account, diese Seite melden und dass es gesperrt wird und gelöscht wird. Und habe ich gesagt, klar, mache ich. Und dann habe ich da reingeschaut. Mein erster Blick war, boah, was sind das für Ungläubige? Was treiben die da, dass sie da gegen den Islam hetzen und so? Das war mein erster Gedanke. Aber dann könnte ich nicht aufhören, das zu lesen. Ich habe einfach weiter, bis ich wirklich auf den Beitrag gekommen bin, der vom Jahre davor veröffentlicht war. Ganz viel gelesen. Und das war eine sehr interessante, komplett anderes Welt. Analyse des Korans, was der Koran alles zu Ungläubigen, Frauenrechte und alles Mögliche. Das Leben von der Prophet, dass der jetzt nicht der Peaceful Guy gewesen. Ja, das waren so Punkte, was mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Aber ich hatte trotzdem weiterhin Angst vor der Strafe Gottes. Also ich kannte trotzdem diese ganzen Texte und diese Welt, aber ich konnte mit niemandem darüber sprechen. Ich wusste, dass es nicht so gerne gesehen wäre, dass man seine eigene Religion in Frage stellt und daran zweifelt. Deswegen habe ich auch einfach ziemlich lange Zeit, bis ein Jahr, ein Doppelleben geführt, wo ich weiterhin nach draußen alle religiöse Regeln befolgte, ging in die Moschee, Ramadan mitgemacht und alles. Aber von innen war ich dann verzweifelt und das war wirklich sehr schwierige Zeiten, dass ich einfach mit niemandem darüber sprechen könnte, bis ich irgendwann dann mich vor ein bis ich irgendwann entschieden habe. Als Kind habe ich oftmals gehört, dass wenn man was Böses mit dem Koran macht, also irgendwie anzündet oder einfach auf den Boden werft, wird man irgendwie gleich in eine Ratte verwandelt oder von einem Blitz getroffen und tot umfällt. Ich wollte das erleben. Ich hatte nichts mehr zu riskieren. Ich dachte, ich mache das. Facing God. Ich habe dann eines Tages, das war im Ramadan, als meine Familie in die Moschee ging und ich gesagt habe, dass ich heute zu Hause bleibe. Und das haben die auch so angenommen. Und dann bin ich mit meinem eigenen Exemplar des Korans auf unser Dach, auf unser Zuhause gegangen. Ein Feuerzeug rausgeholt, mit zitternden Fingern angefangen, Blätter nacheinander zu in Feuer setzen. Das war wirklich so ein krasses Erlebnis, Experiment, was ich da gemacht habe. Ich hatte wirklich Todesangst, dass ich gleich einfach tot bin, aber es war mir egal. Ich wollte das. Und als ich das gemacht habe, das ist einfach ein paar Minuten vergangen. Das Koran war weggeschmort in diesem Feuer. Ja, entdeckt. Ich habe mich so erleichtert gefühlt und dachte, Allah gibt es nicht und der Koran ist nur ein Stapel Papier, der nicht besonders gut brennt. Ich fühlte mich sehr frei und dann habe ich das, ich dachte, ich war gerade 15 geworden. Ich dachte, ich muss dazu auch stehen können. Es ist ja kein Verbrechen, dass ich nicht mehr glaube und den Islam nicht gut finde. Das muss ich auch sagen dürfen. Dann habe ich meinen Vater vertraut, habe ihm um ein Gespräch gebeten, wo ich ihnen erzählt habe, dass ich nicht mehr glaube, aber natürlich seine Religion weiter respektiere und dass es mir wünsche, dass es kein Thema wert. Ist leider ein bisschen anderes gekommen. Er ist wütend geworden, hat mich geschlagen. Dann war es auch zu Ende vor den Abend damals. Und dann habe ich kurz danach auch auf meiner privaten Seite was gepostet, also unter meinem Clan-Namen. Ich habe den faken Account, wo ich längere Zeit unterwegs war auf Facebook, wie alle anderen Ex-Muslime, Atheisten, die sich auch nicht trauten, ihr Gesicht zeigen. Dann habe ich das gemacht, meine erste Beiträge, dass ich ja, den Islam keine friedliche Religion sei und dass ich proud Ex-Muslim bin. Dazu haben einige Freunde, Bekannte, unserer Familie, meinen Vater darauf hingewiesen, dass ich sowas veröffentlicht habe. Und mein Vater hat mich daraufhin an dem Abend bei der Polizei angezeigt. Ich erinnere mich genau an dem Nacht, das waren 2 Wochen nach meinem 15. Geburtstag. Mein Vater und meine Mutter sind zur Polizei gefahren. Ich wusste nicht, wohin es geht. Normalerweise, wenn mein Vater sein Auto da drin im Garage zu Hause parkt, dann geht er normalerweise auch nicht raus. Ich dachte, das wäre irgendwas ein Notfall. Ist er rausgegangen, hat er bestimmt seine Gründe. Kurz danach, das war kurz vor Mitternacht, dass da Polizisten in meinem Wohnzimmer waren plötzlich, in der Wohnzimmer, wo ich mich befand, den Rechner auf meinem Schuster, hatte gerade Pyjama an, wollte mich fertig machen, ins Bett zu gehen. Dann haben die gleich gesagt, ist das der Ungläubige, ist das der Kaffer? Dann hat das angefangen, dass die mich, auch direkt vor meinen Eltern geschlagen haben und mich nicht mal gelassen haben, mich kurz fertig machen, Hose anziehen, Schuhe. Es war wirklich einfach nur direkt im Schlafanzug mit auf der Polizeirevier genommen. Das war einfach ein. Ich wusste gleich, was mich erwartet, als sie angefangen haben, mich als Kaffer-Ungläubige beschimpfen. Mich auf den Treppe da runtergenommen habe, mich in ein Polizeiauto gepackt habe, dachte ich, scheiße. Ich bin wirklich im Problem hier. Ich kann wahrscheinlich jetzt auch nicht schnell so raus. Ich erinnere mich nur, als wir dann im Polizeiwache waren, dass ich meinen Vater wirklich weinend darum bitte, dass mir leid tut, dass er mir bitte aus diesem Situation rausholt. Was er nicht getan hat, er ist einfach verschwunden. Er sagte, die kümmern sich um dich. Dann haben die mich in einem hinteren Raum gebracht, mehrere Polizisten, wo die mich auf ein mit allen möglichen Methoden gefoltert, Schläger, Treter, Beleidigung, Kabels, Elektroschocks, bis mein ganzer Körper wirklich irgendwann auch gar nicht so richtig Schmerz fühlte. Ich lag da komplett ziemlich tot. Dann haben die mich zuletzt auf der Polizeiwache da dazu aufgefordert, wie ein Affe zu tanzen. Die haben mir gesagt, wörtlich, du glaubst, dass wir von Affen stammen, du glaubst, dass wir von Affen stammen, dann tanz für uns, du kleine Affchen, tanz. Sonst kriege ich einen weiteren Elektroschock. Dann, dass ich wirklich kaum auf meine Füße stehen könnte, musste ich so Affe-Dingen spielen, bis sie mit der Hoffnung, dass die mich ein bisschen in Ruhe lassen. Später haben die mich so, das war 3-4 Uhr morgen, mich auf der von der Polizeiwache zum Jugendgefängnis in Erbil transportiert. Ich erinnere mich auch genau auf dem Weg, das mit Handschilder auf einem Pickup, in einem Pickup mit einem Typen, Kalaschnikow, also so richtig mehrere Polizisten im Auto, die mich dahin transportiert haben. Für mich war das, für mich dachte ich, ich war ein bisschen beruhigt. Ich dachte, das ist ein offizielles Gefängnis, die lassen mich jetzt bestimmt ausschlafen, dann kann ich mich ein bisschen bestimmt ausruhen. Ist leider auch ganz anders gekommen, als sie mich schon direkt da vorgestellt haben, war das ganz böse Blicke. Das ist der Ungläubiger, der hat Gott beleidigt. Die haben mich erstmal zu sich in deren den Wacherraum genommen, also wo die Securities übernachten, mehrere Bettzimmer, mitten im Raum, alles leer, den Raum ist war leer. Genau, ich stand da plötzlich mitten in einem Raum, da kamen mehrere Securities, eine war gerade am Schlafen, ist gerade aufgewacht, meinte, na, was haben wir da? Wir haben einen Kaffee da, der hat einen Gott beleidigt. Der war ziemlich das allerkrassivste Typ, denn an dem kann ich mich leider sehr gut erinnern. Ich war plötzlich einfach mitten im Raum wie ein Fußball, wo alle auf mich geschlagen haben, getreten haben, wirklich auf allen Stellen der Körper. Es war denen ziemlich egal, was sie da treffen. Ich versuchte dabei einfach nur meinen Kopf zu schützen. Irgendwann hat der eine Polizist sogar eine Waffe auf mich, ein Pistol auf mich gerichtet und meinte, er werde mich erschießen und sich einen Platz im Paradies sichern. Was andere Polizisten auf ihn dazu gestoppt haben. Aber in dem Moment dachte ich, mach das, in meinem Kopf dachte ich, mach das, dann wäre das auch jetzt alles vorbei. Dann haben die mich an dem Abend in einem Einzelhaft gesperrt. Ich bin am nächsten Tag aufgewacht. Mit meinem Auge, ein Auge konnte ich kaum öffnen. Es war komplett im Blaufleck, riesig. Mein ganzer Rücken auf den Füßen konnte ich kaum stehen. Also mein ganzer Körper war wirklich dann haben mich die mich an dem Abend, an dem Tag zum Gericht gebracht. Was ich noch kurz erwähnen möchte, an dem Abend, also vor die mich zur Polizeiwache gefahren, Gefängnis gebracht haben, sind die zu einem Richter gefahren, in seinem privaten Haus, ein Wohnhaus. Er ist einfach kurz rausgekommen, auch im Pyjama und so Schlafanzug, hat sich in Papier unterschrieben, was ich später auch entdeckt habe, dass es eigentlich alles komplett gar nicht so legal gelaufen ist. Also normalerweise ist da jemand, der nachts auch wach ist und sich um die Sachen kümmert. Anyway, der Vorwurf war da, später an dem Tag, der Richter meinte, Widerstand gegen Staatsgewalt. Ich war total schockiert, was ich gerade alles am Tag davor alles durchgemacht habe, einfach nur, weil ich ein Kaffer bin. Jetzt ist der Vorwurf Widerstandsgewalt gegen Staatsgewalt. Ein Anwalt, der mich so halb offiziell vertreten hat, klingt lustig, aber es war so, weil ich gerade noch als minderjährig den Unterschrift meines Vaters brauchte, um ihn als mich vertreten zu lassen. Hat später ganz ganz viele interessante Sachen auch, habe ich dann durch ihn erfahren, dass dieser Paragraph zum Beispiel auch benutzt werde, auch andere Menschen ins Gefängnis zu kriegen, weil deren Meinung irgendwie, dass die Regierung die Leute nicht gefällt. Also das war nur ein Paragraph, die man halt schnell, easy einem ins Gefängnis lockt. Genau, dann war ich an dem Tag, bin ich wieder an dem zu den anderen Jugendlichen gebracht, in einem großen Zelle mit 15, 20 Jugendlichen. Da bin ich am zweiten Tag, als sie erfahren haben, dass ein Ungläubiger sich im Zelle befindet, da haben die mich an einem Abend wirklich auf 15 das ganze Zelle auf mich los. Ich kann mich erinnern sehr genau, dass ich da am lautesten geschrien habe in meinem ganzen Leben, dass die Security dann gekommen sind, mich wieder in dem Einzelhaft gebracht haben und an dem Abend dann doch ein bisschen Schlaf kriegen könnte. Und dann waren die am nächsten Tag wurden dann die Leute hier gewarnt, wenn die irgendwie mit mir irgendwie Gewalt üben, beleidigen und so, werden die keinen Besuch mehr kriegen, würden die nicht im Fußball teilnehmen dürfen und so. Dann waren die auch alle peaceful zu mir, also haben das niemand das riskiert. Aber das Allerbeschissenste in der dieser Zeit auch, dass ich jeden Tag mit diesem Menschen, zum Teil Vergewaltiger, Mörder, zusammen beten musste. Das war sehr schlimm. Ja, ich habe da mitgemacht natürlich. In meinem Kopf dachte ich, scheiß auf Allah. Ich war wirklich einfach voller Wut und in meinem Kopf versuchte ich ein bisschen mich in einem anderer Fantasiewelt daraus, nicht in diese Situation, weil ich wusste einfach nicht, wie lange das dauert, wie lange ich jetzt eingesperrt wäre. Später hat mich dann mein Onkel auf eine Kaution rausgelassen.
Wie lange hat das, wann, was war das für ein Zeitraum?
Das waren 2 Wochen nach der Inhaftierung. Okay. Nach 2 Wochen nach der Inhaftierung hat mich dann mein Onkel auf einen Kaution rausgeholt, weil er erfahren hat, was ich durchgemacht habe. Also nicht, dass er meine Gedanken Atheismus irgendwie gut fand, sondern aus Mitleid, das geht nicht, dass er so gefoltert war, hat mich rausgeholt und dann, einige Zeit später habe ich das auch öffentlich gemacht, als ich einen Zettel vom Gericht bekommen habe, dass ich zu einer Hauptverhandlung eingeladen war. Also auch in der Schulzeit nach der Inhaftierung. Ich war 2 Wochen nicht mehr in der Schule, habe sogar netterweise eine Entschuldigung sowie einen Attest von der Polizei bekommen, dass der Schüler Amateur waren von dieser Zeitraum von der bei uns war mit herzlicher Grüßen und ja, ich habe das die Schule ohne kommentarlos einfach abgegeben, hat auch keiner gefragt, was mit mir los war und so. Ich war einfach 2 Wochen, habe die Hölle erlebt, jetzt sitze ich im Klassenraum. Es waren wirklich ständig dann immer wieder Polizisten, die auch in die Schule gekommen sind, mich im Gericht gebracht haben, alles Mögliche. Später hatte ich dann diese offiziellen Zettel vom Gericht zum Hauptverhandlung am 1.6.2014. Das war International Tag des Kinderrecht. Eigentlich das Datum. Was total absurd ist. Ich habe das abfotografiert, das veröffentlicht, zu dem Fall kurz geschrieben, was mit mir passiert ist und dass da jetzt eine Verhandlung geben werde. Das wurde ganz viel geteilt, Leute wurden aufmerksam, ein Journalist hat mich da angerufen, der einen Bericht geschrieben hat, haben die Details erzählt, was mit mir passiert war und so. Er hat einen Bericht verfasst und dadurch sind auch ganz, ganz viele andere Medien auf mich aufmerksam. Später war ich dann, mein Fall war im Fernseher, Zeitungen und Radios zu hören. Also im ganzen Stadt wurde mein Fall ziemlich bekannt. Sehr unangenehme Bekanntheit. Also ich hatte zugleich Zeit auch ganz viele Support, Leute, die sich organisiert haben, eine Facebook-Seite mit dem Namen We Are All Armored. Es wurden Unterschriftkampagnen mit mehreren tausende Unterschriften. Es wurde sogar zu einer Demonstration aufgerufen vor der Gericht. Ein Sänger hat mich sogar, mein Fall, auch in einem Lied erwähnt. Mein Leben war vorbei als Ungläubiger, traut man sich dann nicht mehr auf der Straße, nicht zur Schule gehen, alle distanzieren sich von dir, du wirst als größter Verbrecher behandelt. Das waren ständige Morddrohungen, einfach ständigen Angst, dass man am liebsten einfach im dunklen Raum sich einsperrt.
Wie, wenn ich da mal, ich hake da mal ein, ja? Ja. Ahmed, erstmal danke ich dir für, deswegen habe ich dich da jetzt auch einfach laufen lassen, weil also ich ziehe meinen Hut davor, dass du das so, dass du dich dieser Erfahrung so stellst, in dieser Form, in dieser Öffentlichkeit, und das ist bewundernswert, weil, also meine Probleme in meinem Leben dagegen sind ja klassische Konzerte, das ist ja nix, ja, und ich finde das bemerkenswert, wie du wie du dich dem stellst. Ich meine, mir fallen dazu tausend Sachen ein, und das ist natürlich, das macht einen fassungslos und ist ja unvorstellbar. Die Frage, die ich mir so zwischendurch stelle, ich meine, das ist ja, also bevor wir darüber sprechen, wie es dann weiterging mit deiner unangenehmen Prominenz, wie du es nennst, wie oft hast du es denn bereut?
Ich weiß es nicht, wie ich das genau sagen soll, ob ich das, ich bereue das nicht, dass ich mich öffentlich als Atheist und so, aber die Situation war einfach beschissen, dass das von deinen eigenen Eltern kam. Also ich habe höchstens erwartet, dass man ab ein paar Nachrichten bekam, hey du, ich bring dich um und so, aber dass da gleich von seinen eigenen Eltern kam, das war einfach unerwartet. Und ich weiß nicht, ob ich das heute auch nochmal, ich glaube natürlich nicht, dass ich sowas machen würde, wenn ich wüsste, dass ich da am Ende im Gefängnis lande. Also bereuen tue ich das nicht, dass ich irgendwann mich auch als Atheist geoutet habe. Einfach die Lage war dort einfach so beschissen. Die Familie war, ja, grauenhaft.
Mhm. Also über die Familie sprechen wir später auch nochmal, weil ich glaube, das ist ja das, was, wenn ich so richtig zuhöre, was du auch nicht erwartet hast, ne? Also, dass da Gegenwind kommt, ich meine, davon musstest du ja ausgehen, so gut kanntest du ja auch so die Bedingungen in deinem Land und mit deiner Religion, aber dass halt die eigene Familie dich quasi da ausliefert, ich meine, das ist ja eigentlich der Rückhalt, den wir im Leben haben, auf den wir immer zählen sollten, und ich glaube, das ist einfach also da fehlen mir jetzt auch die Worte, da irgendwie diese, das ist einfach unglaublich, unglaublich bitter. Was ich daran im negativsten Sinne, den es gibt, faszinierend finde, du sagst, hör mal, ich glaube nicht mehr daran, weil irgendwie macht das für mich keinen Sinn und irgendwie ist mir das auch zu gewalttätig und ne, Mohammed hat vielleicht irgendwie anders gelebt oder was auch immer, diese Inhalte, die du da gefunden hast. Und dann wirst du quasi versucht zu überzeugen, aber gleichzeitig wird bewiesen, dass du ja eigentlich richtig liegst. Ja, also du wirst ja mit Gewalt versucht, davon zu überzeugen, dass das eine gewaltfreie Religionsüberzeugung ist. Und wir sprechen sicherlich noch mal über dein heutiges Verständnis mit über Koran und mit dem Islam sprechen wir später noch. Aber das finde ich daran so merkwürdig. Eigentlich müssten doch ganz vielen Leuten in diesem Zuge die Augen aufgehen, so nach dem, ja stimmt, irgendwas passt hier nicht zusammen.
Ist ja auch tatsächlich so, dass in islamischen Ländern, also wenn man sich zurückblickt hier vor, keine Ahnung, nicht lange hier, 7 Jahre und so, als ich damals angefangen habe, auf die Seiten und die Gruppen entdeckt haben, das waren wirklich ein ganz, ganz kleiner Bewegung, Netzwerk, Gruppen, was sich in den letzten Jahren ganz, ganz viel gewachsen haben, ganz viele Menschen dazu gekommen. Es gibt einfach die Möglichkeit, durch Social Media, Social Network, läuft das ganz viel, das ganze Thema und die Leute öffnen ihre Augen und stellen ihre Religion in Frage. Das ist einfach, diese Bewegung ist ganz viel gewachsen. Atheisten, also Muslime, die sich von ihrem Glauben ausgelöst haben in islamischer Welt, ist einfach ganz viel gewachsen in den letzten Jahren.
Okay. Wie ist das eigentlich für dich, Wie ist das eigentlich für dich, wenn du jetzt darüber so sprichst? Also ich kenne das so, wenn ich beispielsweise auf Englisch irgendwie was ganz Persönliches erzählen muss, dann habe ich danach immer so ein ganz frustriertes Gefühl, weil ich so das Gefühl habe, ich kann das nicht so erzählen, dass das so wirklich zu 100% rüberkommt, wie sich das für mich anfühlt, weil es nicht meine Muttersprache ist. Wie ist das, wenn du das alles so schilderst und es ist ja, Deutsch ist ja nicht deine Muttersprache? Hast du das Gefühl, kennst du dieses frustrierte Gefühl, von dem ich gerade spreche? Oder hast du das möglicherweise auch, wenn du aus deinem Leben erzählst?
Es ist ganz lustig irgendwie auch. Ich werde oft zum Beispiel von anderen deutschen Jugendlichen bewundert, wie gut ich Deutsch spreche und so. Aber, und dass sie, wenn sie irgendwo anderes wären, hatten die Deutsch nicht so, an anderer Fremdensprache nicht so schnell lernen können. Aber das Ding, was man manchmal vergisst, dass man als Flüchtling sozusagen, also wenn man anderer Land ist, hat man sein ganzes kompletter Leben, Sprache, alles hinter sich. Man muss hier anfangen und gerade in Deutschland ohne Deutsch läuft gar nichts. Ja, da muss man einfach sich schnell da reinbringen. Und bei mir war das tatsächlich Deutsch lernen gar nicht so, ich habe gar nicht so richtig Deutschkurse besucht, Sprachkurse, sondern einfach, weil ich als der einzige Flüchtlingsgesicht in einem Kinderheim gelebt habe über ein Jahr und dadurch wirklich durch den kleinen Kindern ganz viel gelernt habe.
Aber du hast schon das Gefühl, dass du deine Gefühle und deine Erfahrung rüberbringen kannst.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Okay. Ich meine, ist ja eine gute Nachricht, weil ich fände es total, ich meine, das wäre ja total frustrierend, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, so ja, eigentlich in meiner Muttersprache würde ich das ganz anders sagen und dann würdet ihr mich auch viel besser verstehen und wie auch immer. Also so, das ist halt das mit, so sind halt die unterschiedlichen Sprachen, wenn es nicht unsere Muttersprache ist. Aber umso schöner und umso besser ist es ja, wenn du sagst, ey, das fühlt sich für mich gut an, das so auf Deutsch zu kommunizieren.
Eine lustige Geschichte. Vor einigen Wochen hatte ich ein Interviewanfrage und als mir mitgeteilt wurde, dass das Interview auf Sorani laufen wird, also mein Dialekt Kurdisch, dachte ich, ich war einfach, what? Aber weil das war wirklich das einzige zweite Interview, seitdem ich in Deutschland bin und sonst wirklich alles nur auf Deutsch. Deswegen war das für mich total neu. Und aber ich war einfach mega froh, dass es auch kurdische Zuhörer auch erreichen kann.
Na okay, dann ist es ja sogar, dann hast du meine Wahrnehmung sozusagen auch andersrum. Dann lass uns doch fortsetzen. Also du bist in Erbil quasi prominent, du bist da in dem Lied mit drin und tauchst im Fernsehen auf und so weiter und so fort. Du stellst oder ihr stellt oder wer auch immer stellt fest, hör mal, das funktioniert hier nicht langfristig. Also du bist hier nicht sicher. Wie ging's dann weiter, als du festgestellt hast, ich bin hier unangenehm prominent?
Zu Hause war es alles dann ganz anders, nicht mehr wie früher.